Wir kommen zur Predigt. Die Predigt ist aus dem Buch Amos. Es geht um Amos. Von ihm stammt die Aussage, der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht zum Prophet werden? So wurde er Prophet und richtete den Willen Gottes aus. Eigentlich war er Viehzüchter. Er war wohlhabend, besaß außerdem eine Feigenplantage und als Prophet war er Seiteneinsteiger, nicht einer, der so von den Vätern lernte. Er kam so von der Seite. Er wohnte in Tekoa, 825 Meter über Null, 17 Kilometer von Jerusalem entfernt. Aufgetreten ist er dort, wo sich Gott den Vätern offenbart hat, in Bethel und in Gilgal. Das war so circa 30 Kilometer von zu Hause entfernt. Das wäre heute ja gar keine Entfernung. Nur die Straßen waren damals noch nicht asphaltiert. Auch zu seinen Feigen hatte er einen Weg, nämlich die hatte er unten am Toten Meer. Amos war auf vielen Gebieten bewandert. Das kommt vom Wandern, dass man bewandert ist. Und er war viel gereist, also herumgekommen. Und er wusste, was gespielt wird, zum Beispiel im Tor. Nicht Fußball, sondern im Tor wurde Gericht gehalten. Hier wurde das Recht der Armen gebeugt. Ein Armer bekam selten Recht. Das lag wohl daran, dass die Richter bestechlich waren. Wir konnten die Reichen besser bestechen als die Armen. Dem Nordreich Israel ging es nach einigen kriegerischen Auseinandersetzungen gut. Der Handel blühte. Man konnte es kaum abwarten, dass der Sabbat vorüber war, denn dann, am Sabbat nicht, aber dann ging der Handel wieder los, der blühte. Und dann konnte man wieder seine Geschäfte machen. Dabei hatte man auch ein bisschen geschummelt. Das Hohlmaß war falsch, die Waage auch. Kundenbetrug war in der Tagesordnung. Einige der Reichen, die bauten sich Luxusvillen aus behauenen Quadersteinen, die genossen das Leben, die anderen wurden immer ärmer. Und der Menschenhandel blühte auch. Wenn man arm ist, dann wird man verschachert. Menschen wurden gegen Geld verkauft oder um ihr Eigentum gebracht. Nicht nur das, gegebenenfalls auch getötet, wer die Geschichte von Naboth und seinem Weinberg kennt, dort etwa. Viele nahmen die Ungerechtigkeit einfach hin, Amos nicht. Er leidet unter dem Unrecht. Obwohl er selbst wohlhabend ist, lässt er sich nicht vom Reichtum blenden. Er redet den Reichen nicht zum Munde, sondern tritt für die Rechte des kleinen Mannes ein. Denn er sieht die Ungerechtigkeit als eine Sünde gegen Gott. Und er weiß, dass die Sünde kaputt macht. Amos sieht das Gericht über das Nordreich Israel kommen. Es ist wie eine Mauer, die so weit überhängt, dass sie bald einstürzen wird. Und darunter leidet Amos. Das Gericht kommt auf Israel zu. Und das lässt ihn nicht mehr ruhig schlafen, wenn er daran denkt. Das muss er sagen und etwa 40 Jahre später, 722 vor Christus, wird das Nordreich tatsächlich von den Assyrern erobert. Der Geist Gottes kommt über Amos. Gott nimmt Amos weg von seiner Herde. Seine eigene Herde ist ihm auch zweitrangig. Er überlässt sie seinen Hirten. Er selbst ist jetzt nur für die Herde Gottes da. Und was passiert, wenn Gott redet? Da setzt mancher seine eigenen Pläne aufs Spiel. Folgt ihm nicht mehr, sondern dem Ruf Gottes. Wir treffen ihn hier in dieser Geschichte wahrscheinlich am Heiligtum von Bethel an. Das stand in Konkurrenz zum Tempel in Jerusalem. Und hier beobachtet er den Opfergottesdienst. Der Opfernde sprach sein Gebet. Das kann man etwa nachlesen in Psalm 27 in den ersten 5 Versen. Ich lese mal. Da steht: Der Herr ist mein Licht, er befreit mich und hilft mir. Darum habe ich keine Angst. Bei ihm bin ich sicher wie in einer Burg. Darum zittere ich vor niemandem. Wenn meine Feinde mich bedrängen, wenn sie mir voller Hass ans Leben wollen, dann stürzen sie und richten sich zugrunde. Mag ein ganzes Heer mich umzingeln, ich habe keine Angst, auch wenn es zum Kampf kommt. Ich bleibe ruhig. Nur eine Bitte habe ich an den Herrn. Das ist mein Herzenswunsch. Solange ich lebe, möchte ich in seinem Tempel bleiben und dort an jedem Tag erleben, wie gut er zu mir ist und hören, welchen Weg ich gehen soll. Wenn schlimme Tage kommen, nimmt der Herr mich bei sich auf. Er gibt mir Schutz unter seinem Dach und stellt mich auf sicheren Felsengrund. Nach seinem Gebet brachte dann der Opfernde sein Opfer dar. Der amtierende Priester stellte fest, ob dieses Opfertier auch, ob Gott das auch gnädig annimmt. Entscheidend war, ob das Tier auch fehlerlos war. Immerhin bekam der Priester ja vom Opfer, vom Schlachtopfer auch seinen Anteil ab. Und so sagte er angenommen oder nicht angenommen, aber in der Regel sagte er angenommen. Und dann betete der Opfernde noch weiter, noch zwei Verse aus diesem Psalm 27. Dann triumphiere ich über die Feinde, die mich von allen Seiten umringen. Im Tempel bringe ich mein Opfer dar, mit lautem Jubel danke ich dem Herrn. Mit Singen und Spielen preise ich ihn. Herr, höre mich, wenn ich rufe, habe doch Erbarm und antworte mir. Gerade als der Priester das Opfer eines Opfernden mustert, spricht Amos das Urteil Gottes aus. In den Vorgang hinein. Ich hasse, ich verschmähe eure Feste. Und ich kann eure Feiertage nicht riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer darbringt, missfallen sie mir. Und eure Speiseopfer erkenne ich nicht an. Und das Mahlopfer eures Mastviehs sehe ich nicht an. Bleibt mir weg mit dem Geplärr eurer Lieder. Und das Gezupfe eurer Leiern mag ich nicht hören. Vielmehr ströme wie Wasser das Recht und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Das haben wir ja eben schon gehört, den letzten Vers. Gott nimmt das nicht so an, wie es abgeht. Als hätte Gott Schnupfen, lässt er durch Amos sagen, ich kann nicht riechen. Als seien seine Wahrnehmungen und Augen getrübt, ich kann nicht erkennen, nicht sehen. Als sei er taub, ich kann nicht hören. Das gottesdienstliche Treiben in Bethel beleidigt die Sinne Gottes. Sodass Gott sagen muss, ich kann nicht. Das gilt sowohl für das Brandopfer, wo ja alles zur Ehre Gottes geopfert wird. Das gilt aber auch für das Schlachtopfer, wo für den Menschen, den Opfernden, wie für den Priester etwas abfällt. Also da, wo der Mensch an der Ehre Gottes partizipiert. Das gilt für das Singen, das als Getöse bezeichnet wird, wie für das Begleitinstrument, das als Geleier bezeichnet wird. Ich kann es nicht riechen, ich kann es nicht hören, es stinkt mich an. Der Hörer dieser Worte von Amos hört natürlich nicht Gott, sondern er hört einen Menschen. Und man guckt sich entsetzt an. Wie? Was hat der gesagt? Das ist doch gotteslästerlich. Wie sollte Gott unser Opfer nicht annehmen? Wie kommt Amos zu so einer ätzenden und bewusst beleidigenden Polemik gegen das ganze Gottesdienstwesen? Es handelt sich doch bei unserem Gottesdienst nicht um eine lässige Handhabung von Opfer und Liturgie. Hier nimmt man auch den Gottesdienst ernst. Und niemand wird behaupten wollen, dass hier das Motiv der Eigensucht im Vordergrund stünde. Gut, das ging ja auch schon mal ohne Opfer. Das lässt Gott im Vers 25 sagen und daran erinnern, damals in der Wüste. Da wurde nicht geopfert. Es kann nicht angehen, dass jemand, der auf die Missstände im Rechtsleben angesprochen wird, stattdessen auf die Opfer im Gottesdienst verweist und sagt, das ist doch meine Aufgabe, der Gottesdienst. Das andere, das geht mich nichts an. Nichts gegen den Gottesdienst, aber er kann die sozialen Pflichten eines Menschen nicht ersetzen. Das wäre ja sehr bequem. Man ist im Gottesdienst fromm und fein raus. Ich denke an ein Gespräch Jesu mit den Pharisäern und Schriftgelehrten im Markus-Evangelium, Kapitel 7. Da wirft er ihnen vor, dass sie ihre Überlieferung höher achten als Gottes Gebot. Sie wenden den Entzugseid Korban gegenüber ihren eigenen Eltern an, nach dem Motto, wir hätten dich so gerne unterstützt, aber Gott geht vor. Die Mittel sind begrenzt. Zeit auch. Ein Kapitel später sättigt Jesus mit 7 Broten und einigen Fischlein, mit allem, was die Jünger so aufbieten können, 4000 Menschen. Ist das Gottesdienst? Ja, und nicht nur, es ist auch Diakonie. Und die kann gerade im Gottesdienst beginnen. Was sagt Gott heute durch Amos zu uns? Nicht alles, was wir zur Ehre Gottes tun, kann Gott anerkennen. Dass Gott es nicht anerkennt, sagt er von dem Opfer, bei dem für den Opfernden und den Priester jeweils auch etwas abfällt. Auch wenn wir Gott ehren, fällt in der Regel für uns selbst immer etwas ab. Im Glanze Gottes glänzen wir ja selbst und das sogar gern. Und gerade hier sagt Gott, das erkenne ich nicht als Opfer an. Da fragt man sich, sollte aber Gott nicht anerkennen, dass ich wirklich selbstlos bin und das so meine und tue? Ich will ja wirklich nichts für mich, alles für Gott. So war das ja mit einem Brandopfer, alles für ihn. Das Opfer wurde völlig verbrannt, aber Gott lässt sagen, es missfällt mir. Warum? Weil Gott das Recht des Schwachen will. Und so können wir nie einen Gottesdienst nur für uns oder nur für Gott feiern. Gott will den Gottesdienst für den anderen. Das heißt, jedes Gemeindemitglied empfindet sich in einem Gottesdienst wie ein Gastgeber. Mit so viel Liebe, Verantwortung und Fingerspitzengefühl. Ist das so? Gehen wir so in einen Gottesdienst, als ob wir die Gastgeber sind? Können wir unsere Gäste fragen, fühlen sie sich willkommen? Es ist ja ein bisschen kühl hier, sagen sie vielleicht. Wer Gott ein ganzes Opfer bringen will, der stellt sich ganz auf seinen Nebenmenschen ein, sodass er ihm zum Mitmenschen wird. Dann ist der Gottesdienst auch nicht beschränkt auf eine bestimmte Zeit am Sonntag. Dann wird das ganze Leben zu einem Gottesdienst. An solch ein Opfer erinnert der Römerbrief oder Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, wo er vom vernünftigen Gottesdienst redet. Er schreibt, ich ermahne euch, darzubringen eure Leiber zu einem Opfer, lebendig, heilig und Gott wohlgefällig. Lebendig meint den Leib als Ganzes, nicht, dass wir Gott das Beiläufige und Überflüssige überlassen. Wir setzen unsere ganze Geschöpflichkeit Gottes Barmherzigkeit aus. Gott fordert unser ganzes Menschsein als Opfer. Er fordert uns so, dass wir ihm nichts mehr vorenthalten. Das ganze Leben zur Ehre Gottes. Durch Amos ist uns verheißen, Gott spricht, sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich, so werdet ihr leben. Da bemüht man sich nicht nur schöner zu singen, sondern in jeder Hinsicht Gott immer wohlgefälliger zu werden. Werden wir diesem Anspruch gerecht? Aus uns selbst heraus nicht. Den nie versiegenden Wasserfluss der Gerechtigkeit werden wir vergeblich bei uns suchen. Denkt an die Wüstenzeit. Da stand nicht das eigene Opfer im Mittelpunkt, sondern dass der Mensch auf Gott angewiesen ist. Gott wird uns gerecht durch den, der uns durch seinen Tod teuer erkauft hat. Jesus. Dieses Opfer zählt. Jesus hat alles getan, alles gegeben, sein letztes Hemd und sein Leben. Das ist die Grundlage unseres Lebens als Christen. Sein Opfer lässt uns nachdenken, wie wir Gott mit unserem Leben gefallen können.